Wir Nationalsozialisten sind keine feigen Bourgeois, auch keine landesverräterischen Marxisten. Wir sind vaterlandliebende Deutsche, die nur ein Ziel kennen. Alles das für unser Land zurückzuerobern, worum die Geschichte uns geprellt hat.
Das sagt Goebbels Ende Juni 1939. Zwei Monate später entfesselt Hitler den Zweiten Weltkrieg. Für den Propagandaminister bedeutet das:
Als der Krieg angefangen habe, habe ich mir Scheuklappen vorgebunden. Ich will in diesem Kriege nichts anderes sehen als mein Volk. Dafür kämpfe ich und dafür trete ich ein.
Und er lässt das Abhören ausländischer Sender unter Zuchthausstrafe stellen. Zunächst aber sind Scheuklappen weniger wichtig, solange Hitler siegt.
Die Herren Engländer schwadronieren von kommenden Offensiven und wie sie Europa erobern werden und von ihrer wachsenden Luftmacht und wie England diese Schläge aushält, dass sie das gar nicht ausmache, dass bei unseren Luftbombardements nur ein paar Hasen getötet worden seien und ähnliches. Wir kennen das. Uns macht man mit solch einem Bluff nichts vor. Wir wissen ganz genau, wie so ein Ding gedreht wird, mit Verlaub zu sagen, wir haben das selbst oft genug gemacht.
So prahlt er Ende 1940. England werde es ebenso ergehen wie Frankreich. Das beweisen die bisherigen Erfolge.
So war es auch mit der Westoffensive. Während des ganzen Winters haben wir gewartet und den Harmlosen gespielt. Unser Volk mit Wunschkonzerten unterhalten. Und die Superklugen sagten, ja, wollt ihr mit einem Wunschkonzert den Krieg gewinnen? Nein, das haben wir nie die Absicht gehabt. Das war eine Pause. Das war eine Unterhaltung für die Pause. Eines Tages brach das Unwetter los und vier Wochen später lag Frankreich da schmetternd am Boden.
Aber mehr denn je heißt es auch jetzt, dosieren und abwechseln, zerstreuen und ablenken durch groß aufgezogene Unterhaltung.
Barnabas von Gezi hat eine große Konzertreise unterbrochen und ist mit seinem Orchester nach Berlin gekommen, um im Bundkonzert noch einmal vor der Sommerpause für euch Soldaten an allen Fronten zu spielen. Wir baten unseren Gezi, komm zurück. Und komm zurück, heißt auch sein erstes Stück.
Diese Wehrbetreuung für Front und Heimat wird bald wichtiger und wirksamer als die Fanfarenklänge, die Siegeserfolge durch Sondermeldungen jubelweckend verkünden sollen. Für den Russlandfeldzug muss Franz Liszt herhalten. Das ist Goebbels eigene Idee. Und das deutsche Volk soll auch wissen, wie diese Siege erkämpft werden. Hiervon zu berichten, ist die Aufgabe der Propagandakompanien. Auch vermeintliche Dichter finden dort ihren Platz.
Über 100 deutsche Dichter von Ruhm tragen heute als Soldaten den grauen Rock und sind in der Hauptsache bei den Propagandakompanien eingesetzt. Sie machen sich damit zu Kündern des geschichtlichen Geschehens unserer Zeit. Sie sitzen nicht mehr wie früher zu Hause am Schreibtisch, um für die kämpfende Front Papieraufrufe zu verfassen. Sie stehen mitten unter den Soldaten des Reiches, um die Heimat zu verteidigen und daneben dem Volke ein möglichst nahes Bild von den Kämpfen um das Reich und um die europäische Kultur zu vermitteln.
Dem als Kampf um die europäische Kultur deklarierten Überfall auf Sowjetrussland hat Goebbels ein Täuschungsmanöver vorausgeschickt, das er noch oft wiederholen wird. Flüsterpropaganda durch ausgestreute Gerüchte. Sein Mitarbeiter Werner Wächter erläutert:
Natürlich war es nun Pflicht und Schuldigkeit, das, was wir taten, so zu tarnen und so zu kaschieren, dass niemand wusste, was los war. Wir haben damals auch nicht gesagt, als die Briefe von den Soldaten kamen, aus Ostpreußen, aus dem Generalgouvernement, bis in den Süden herunter, oh, hier ist alles voll deutschen Soldaten, jetzt geht's wahrscheinlich gegen die Sowjetunion los. Nein. Da haben wir nur Wert darauf gelegt, da wir im Zeitalter der Flüsterpropaganda leben, neben diese wahre Tatsache unserer Vorbereitungen so viel Gerüchte zu stellen, die gleich glaubhaft waren, dass zum Schluss kein Arzt mehr wusste, was ist überhaupt los. Da Der eine sagte, ja, es geht gegen die Sowjetunion. Der andere sagte, nein, wir haben die Ukraine schon auf 99 Jahre gebracht. Der dritte sagt, bis heute Mund, wir sind ja schon längst drin. Der vierte sagt, Stalin kommt nach Wien, da haben sie schon rote Fahnen genäht. Nicht, wisst ihr noch? Seid beruhigt, die Fahnen haben wir damals genäht. Und zwar ein bisschen auffällig, damit das in der Flüsterpropaganda durchgehen sollte.
Damit täuschte Goebbels vor allem das eigene Volk. Und je länger der prophezeite rasche Sieg ausbleibt, umso hemmungsloser predigt er Hass und Vernichtung.
Und deshalb möchte ich, dass unsere Partei alles daran setzt, unser Volk zu dieser infernalischen Besessenheit im Kampf um seine Freiheit zu erziehen. Und zu dieser fanatischen Entschlossenheit, diesen Kampf nur mit Sieg zu beenden und nie auch nur einen Gedanken zu fassen an eine Nachgiebigkeit. Um einen infernalischen Hass gegen unsere Feinde, die uns diesen Krieg aufgezwungen haben, und mit einem infernalischen Vernichtungswillen gegen die Kräfte, die uns heute gegenüberstehen.
Zu dieser Zeit ist bei Stalingrad die 6. Armee seit 4 Wochen eingekesselt. Am Weihnachtsabend 1942 bringt der Rundfunk eine Ringsendung aller Fronten vom Nordkap bis zum Mittelmeer.
Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lina-Hamerich. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad, hier ist die Front an der Wolga.
Achtung, noch einmal die Lapplandfront.
Hier ist die Baracke im finnischen Winterwald.
Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe.
Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich.
In der Wüste von Schnee und Eis.
Hier ist Stalingrad, hier ist die Front an der Wolga.
Mehr als 2000 Kilometer von der Heimat. Liefert Hitler einer Armee von über 250.000 Menschen einem grauenvollen Untergang aus. Und während der Führer sich in seinem Hauptquartier vergräbt, um nie mehr vor einer Massenversammlung zu sprechen, verkündet Goebbels den totalen Krieg. Es ist der 18. Februar 1943. 15.000 Menschen füllen den Berliner Sportpalast. Goebbels beschwört die drohende Gefahr aus dem Osten, die Weltrevolution der Juden.
Das Judentum erweist sich hier wieder einmal als die Inkarnation des Bösen, als plastischer Dämon des Verfalls und als Träger eines internationalen kulturzerstörerischen Chaos. Wenn das feindliche Ausland gegen unsere antijüdische Politik scheinheilig Protest erhebt und über unsere Maßnahmen gegen das Judentum heuchlerische Krokodilstränen vergießt, so kann uns das nicht daran hindern, das Notwendige zu tun.
Deutschland jedenfalls hat nicht die Absicht, sich dieser jüdischen Bedrohung zu beugen, sondern vielmehr die, ihr rechtzeitig, wenn nötig, unter vollkommener und radikalster Ausschaltung des Judentums entgegenzutreten.
Nach einer Stunde hat er die Menschen in den Taumel einer rauschähnlichen Ekstase versetzt. Dann sagt er:
Ihr also, meine Zuhörer, repräsentiert in diesem Augenblick für das Ausland die Nation. Und an euch möchte ich 10 Fragen richten, die ihr mit dem deutschen Volke von der ganzen Welt, insbesondere aber vor unseren Feinden, die uns auch in dieser Stunde an ihrem Rundfunk zuhören, beantworten müsst. Wollt ihr das? Die Engländer behaupten, das deutsche Volk habe den Glauben an den Sieg verloren.
In diesem Hexenkessel bringt er die fanatisierten Massen so weit, dass sie jubelnd nach dem Abgrund schreien.
Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können.
So geht es weiter, bis Goebbels mit den Worten schließt:
Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg geglaubt haben, dann in dieser Stunde der nationalen Besinnung und der inneren Aufrichtung. Wir sehen ihn greifbar nahe vor uns liegen. Wir müssen nur zufassen. Wir müssen nur die Entschlusskraft aufbringen, alles seinem Dienst unterzuordnen. Das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet von jetzt ab die Parole:
Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los!
Von diesem Tag an bestimmt Goebbels die geistige Kriegführung. Seine Hauptwaffe ist die Angst der Massen vor dem Bolschewismus und zugleich schürt er den Rassenhass.
Man baut sich im Lager unserer Feinde um. Wohin man blickt, Juden über Juden. Juden hinter Roosevelt als sein Gehirntrost. Juden hinter Churchill als seine Einbläser. Juden als Hetzer und Einpeitscher in der gesamten englisch-amerikanisch-sowjetischen Presse. Juden in den dunklen Winkeln des Kreml als die wirklichen Träger des Bolschewismus. Der internationale Jude ist der Gift, der die feindliche Koalition zusammenhält. Der schlägt durch seine weltumfassenden Beziehungen die Brücken zwischen Moskau, London und Washington. Noch ergeht er sich in blutrünstigen Rachefantasien. Aber das ist gut so. Damit zeigt er uns nur sein wahres Gesicht. Vor ein paar Tagen entwickelte einer seiner prominentesten Vertreter ein neues Friedensprogramm des Weißen Hauses. Und das lautet: totale Besetzung Deutschlands und seine Unterstellung.
So benutzt er den inzwischen bekannt gewordenen Morgenthau-Plan, um die Deutschen an Hitler zu ketten. Währenddessen werden die deutschen Städte unter dem alliierten Bombenhagel zu Trümmerhaufen. Goebbels sucht diese Städte auf, um die Stimmung wieder hochzureißen. Hier nach einem schweren Luftangriff Anfang November 1943 in Kassel.
Ich betreibe eine Nachrichtenpolitik, die sich nicht mit den Tatsachen stößt, sondern Tatsachen bestätigt. Wenn ich also hier wenigstens in Andeutungen über das Problem der Vergeltung spreche, so weiß ich ganz genau, was ich sage. Ich weiß auch ganz genau, was ich meine. Es gehen ja über dieses Thema eine Unmenge von Gerüchten im deutschen Volk rum, auf die ich hier im Einzelnen nicht eingehen darf und nicht eingehen kann. Das, was wir vorhaben, ist ja so eine Art von Volksgeheimnis geworden. Jeder meist mehr als der andere. Aber trotzdem glaube ich, so viel behaupten zu können, dass in nicht allzu ferner Zeit England eine Antwort bekommt, die wahrscheinlich dem englischen Volk den Angstschweiß auf die Stirne treiben wird.
Wieder ist es die Flüsterpropaganda. Bis zum Kriegsende klammert man sich an die letzte Hoffnung auf die Wunderwaffen. Goebbels steigert diesen Glauben bis zum Größenwahn.
Wenn das so sicher wäre, wenn wir eine derartige Überlegenheit an Material und Menschenmassen besäßen wie das Feindlager, so muss ich gestehen, würde uns Nationalsozialisten ein solcher Krieg gar nicht reizen. Denn da könnte ja jeder Dummkopf ausrechnen, dass man zahlenmäßig eben überlegen ist. Uns reicht es nur, mit einer geringeren Zahl, aber höheren Qualität, einer höheren Zahl, aber geringeren Qualität entgegenzutreten. Und dazu siegen, das reicht uns.
Diese höhere Qualität bedeutet, dass er die Bevölkerung zur Lynchjustiz an abgeschossenen feindlichen Fliegern aufreizt.
Es ist nun vorgekommen, dass in einzelnen Dörfern oder in Städten die Bevölkerung gegen solche terroristischen Jagdflieger zur Selbsthilfe geschritten ist. Er hat sie erschlagen. Oder ihnen die Hälse durchgeschnitten. Und Ähnliches. Wir vergießen deshalb keine Krokodilstränen. Und die, das getan haben, werden deshalb nicht aufs Schafott geführt. So verrückt sind wir nicht. Wir können diese Wut der Bevölkerung sehr gut verstehen. Und die englischen und amerikanischen Piloten müssen sich darüber klar sein, wenn sie weiter so fortfahren wie bisher, so wird das deutsche Volk ihnen eine Antwort geben, die ihnen alles andere nur kein Vergnügen bereiten wird.
Zwei Tage nach dieser Rede, am 6. Juni 1944, beginnt die Invasion der Alliierten. Nach dem 20. Juli wird Goebbels Reichsbevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz. Aber Anfang Oktober stehen die Alliierten im Osten und Westen an den Grenzen des Reiches. Und Goebbels verkündet in Köln:
Ich nehme an, der Krieg wird am Ende so ausgehen, dass diejenigen, die noch auf den Beinen stehen, die ausplündern, die auf der Erde liegen. Deshalb muss es heute unsere Aufgabe sein, unter allen Umständen, gleichgültig ob auf Krücken oder auf Holzbeinen, auf der Erde zu stehen und nicht hinzulegen.
Und er verlangt:
Eher würden wir uns die Hände blutig arbeiten und würden wir bis zum letzten Atemzug kämpfen, ehe dass wir zuließen, dass der Feind das deutsche Land besetzte und uns seinen Willen aufzwänge. Ehe würden wir jedes Haus zu einer Festung machen, ehe dass die deutsche Nation sich auf so schimpfliche und ehrlose Bedingungen einließe.
Nun sollen sich die Deutschen ihrer Geschichte würdig erweisen. In dem Film Kolberg lässt Goebbels heroische Vorbilder seine Durchhalteparolen nachsprechen.
Wir lassen doch nicht los. Und wenn wir uns mit unseren Nägeln in unseren Boden einkrallen, an unserer Stadt, wir lassen nicht los. Nee. Da muss man uns die Hände einzeln abpacken oder uns erschlagen, einen nach dem anderen. Also, können wir alten Mann doch die Schande nicht antun und unsere Stadt dem Napoleon preisgeben. Ich hab's ja auch unserem König versprochen. Lieber unter den Trümmern begraben als kapitulieren. Gneisenau. Gneisenau. Ich habe noch niemals vor einem Menschen gekniet. Jetzt tue ich's. Kolberg darf nicht aufgegeben werden. Gneisenau.
So wollte ich's von Ihnen hören, Nettelbeck. Jetzt können wir zusammen sterben.
Alles dient nur noch der narkotischen Betäubung. Für die einen das Kirchenlied. Für die anderen Schlagermusik. Und die ganz Unentwegten singen: Sind Kreisleiter in München. Goebbels Staatssekretär Werner Naumann sagt ihnen Ende März 1945, dass das deutsche Volk nicht mehr an den Sieg glaubt. Dennoch wird weitergekämpft.
Ein kleiner deutscher Junge von 12 Jahren habe einen kanadischen Soldaten im Kauderwelsch angebettelt und von diesem Kanadier Schokolade erbeten. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der gesagt hat: Hallo Boy, hier Schokolade, Schokolade nicht. Und der kanadische Soldat habe sich, wie Reuter meldet, leider beeinflussen lassen von dem Bitten des deutschen Jungen und habe in seinen Taschen nach Schokolade gesucht. Und in diesem gleichen Augenblick habe der kleine Junge die Pistole gezogen und dem Kanadier in den Bauch geschossen. Das wäre die deutsche Jugend verkommen und verwahrlost. Ich kann nur sagen, Hunderttausende solche Jungs und der Krieg ist in Kürze zu unseren Gunsten entschieden.
Der Werwolf wird Goebbels letzte große Lügenparole. Jeder Deutsche ein Heckenschütze, verlangt er. Und Naumann sagt:
Der Feind sieht es heute schon ein, dass eine Besetzung Deutschlands für ihn unmöglich wäre. Denn über 20 Jahre nationalsozialistischer Erziehung haben es unmöglich gemacht, dass 20 oder 30 Millionen Deutsche sich willenlos vom Feinde ins Ausland abtransportieren ließen. Der Feind würde, wenn ihm ein Erfolg beschieden wäre, in Deutschland einen Partisanenkrieg unter dem Zeichen des Werwolfs erleben, wie ihn die Welt bisher noch nie gesehen hat. Den würden wir eine Götterdämmerung aufspielen, von der sie sich heute überhaupt keine Ahnung machen.
Und Goebbels inszeniert auch diese Götterdämmerung, um Tausende ein paar Tage länger in ihrem Rauschzustand zu halten. Er lügt weiter. Noch einmal am 19. April 1945, am Vorabend des Führergeburtstages. Während in den Vororten Berlins die Stalinorgeln heulen, kommt seine Stimme aus dem Bunker der Reichskanzlei.
Wenn es aber männlich und deutsch ist, als Führer eines großen und tapferen Volkes ganz auf sich allein gestellt, diesen Kampf zu bestehen, im Vertrauen auf die eigene Kraft und Sicherheit sowie auf die Hilfe Gottes den übermächtig drohenden Feinden die Stirn zu bieten, mit ihnen zu kämpfen, statt vor ihnen zu kapitulieren. Dann ist es ebenso männlich und deutsch, als Volk einem solchen Führer zu folgen, bedingungslos und treu, ohne Ausflüchte und Einschränkungen, jedes Gefühl der Schwäche und Wankelmütigkeit von sich abzuschütteln, auf den guten Stern zu vertrauen, der über ihn und über uns allen steht, auch und gerade, wenn er zeitweise von dunklen Wolken verdüstert ist, im Unglück nicht feige, sondern trotzig zu werden, in keinem Falle einer hämisch beobachtenden Welt den Anblick einer hundsföttischen Gesinnung zu bieten, statt der vom Feind erwarteten weißen Fahne der Unterwerfung das alte Hakenkreuzbanner eines fanatischen und wilden Widerstandes zu hissen, den Schwur zu erneuern, den wir so oft in den glücklichen und gefahrlosen Zeiten des Friedens geschworen haben, Gott zu danken immer wieder und wieder, dass er uns für diese schrecklich große Zeit einen wahren Führer schenkte.
Und wie jedes Jahr schließt er auch diesmal mit den Worten:
Im Leid und in der Gefahr für uns alle eine viel tiefere und innigere Bitte an ihn geworden. Er soll uns bleiben, was er uns ist und immer war. Unser Hitler!
Das sind die letzten Worte, die von Goebbels im Äther gehört werden. Eine Woche später schreibt Magda Goebbels in einem Abschiedsbrief:
Unsere herrliche Idee geht zugrunde. Mit ihr alles, was ich Schönes, Bewundernswertes, Edles und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Führer kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Sie sind zu schade für das nach uns kommende Leben. Und ein gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich selbst ihnen die Erlösung geben werde.
2 Tage danach begeht Hitler Selbstmord und Goebbels wird Reichskanzler des nicht mehr existierenden Großdeutschen Reiches. Am Abend des 1. Mai 1945 meldet der Sender Flensburg den angeblichen Heldentod Adolf Hitlers. Anschließend spielt man Richard Wagner. Wenige Stunden vorher haben Josef und Magda Goebbels ihre 6 Kinder, das jüngste 4, das älteste 12 Jahre alt, vergiften lassen im Bunker tief unter der brennenden Reichskanzlei. Nun steigen sie hinauf in den Garten, um ihrem Führer an der gleichen Stelle in den Tod zu folgen. Am anderen Morgen finden die Russen ihre nur halb verkohlten Leichen. Wo sie begraben sind, weiß niemand.